Man hat halt gesehen, Moment mal, wenn wir Musikschaffende befragen, wie geht's euch eigentlich so mental, dann kommt raus, die leiden unter Depressionen und Ängsten. Und zwar exorbitant hohe Zahlen. Na, und dann kommen auf einmal, also die Gründe, wenn man die erfragt, da merkt man, wow, das ist ein Arbeitsumfeld, was mega stressoren behaftet ist. Da kommt eine Menge auf die Musikschaffenden, rasselt so herein.
Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat. Im Kopf.
Tag und willkommen zur zweiten Folge der fünften Staffel von Kopfsalat, dem Podcast eures Vertrauens von Freunde fürs Leben, dem Verein eures Vertrauens. Mein Name ist Sven Häusler, aber das wisst ihr, weil ihr natürlich nicht zum ersten Mal dabei seid. Oder vielleicht ja doch, wer weiß. Falls ihr die vorhergehende Folge noch nicht gehört habt, holt es gerne nach. Da war Sebastian Krumbiegel zu Gast und hat sozusagen aus der ersten Reihe des Musikbusiness berichtet, nämlich aus der Perspektive eines musikschaffenden Menschen. Und wenn ihr schon dabei seid, abonniert gleich Kopfsalat, weil dann erfahrt ihr auch gleich, wenn es neue Folgen gibt. Weil wir hier bei Kopfsalat immer zwei Folgen zu einem Thema machen, bleiben wir noch beim Thema Musik und mentale Gesundheit und betrachten das Ganze mal aus einer professionellen Sicht. Heute zu Gast ist nämlich die Diplompsychologin Franziska Lauter. Und jetzt haltet euch fest, sie hat 2007 ihr Psychologiestudium abgeschlossen. Zu ihren Spezialgebieten gehören Kreativität, Musikerinnenpsychologie, Persönlichkeitspsychologie und die Neuropsychologie der Kreativität. Sie ist seit 2016 deutschlandweit als Speakerin unterwegs zu den Themen Mental Health in der Musikbranche, Musikerpsychologie, Stress sowie die Psychologie der Kreativität. Sie ist außerdem Mitgründerin des Verbands MIM, Mental Health in Music. Das ist eine Anlaufstelle für Akteurinnen der Musikindustrie, die mit dem Thema Mental Health in Berührung kommen wollen. Sie bietet Workshops zum Thema Mental Health in der Musikbranche an. Und, jetzt sagen wir es auch gleich, sie schreibt momentan ein Buch über das Thema mentale Gesundheit von Musikerinnen. Herzlich willkommen, Franziska Lauter.
Vielen Dank für diese Einleitung. Sehr gut zusammengefasst. Ich habe im Stillen immer so genickt und es war alles korrekt.
Puh, Mann, oh Mann. Aber mehr kann man sich eigentlich nicht qualifizieren, um hier eingeladen zu werden zu dem Thema. Also das ist echt eine beeindruckende Bandbreite, würde ich sagen.
Eine Sache, die ich manchmal erwähne, manchmal nicht. Eine Sache wird mittlerweile schon, das fällt so unter den Tisch. Ich habe mal auch selbst hauptberuflich Musik gemacht. Ist aber schon eine Weile her. Seit 10 Jahren mache ich das nicht mal. Also für ein paar Jahre stand ich auch mal auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Das hat mir natürlich, da war ich auch schon Diplompsychologin, das bringt mir natürlich auch noch so ein bisschen den Einblick von der anderen Seite. Aber ich bin schon lange auf der Seite der Diplompsychologin, die sich also um Musizierende kümmert.
Ja. Wir haben ja noch so eine neue Rubrik in unserem Podcast eingeführt. Ich glaube, du wurdest im Vorfeld darüber informiert, nämlich das Highlight der Woche. Da würde ich ganz gerne mit einsteigen. Hast du dir Gedanken dazu gemacht? Was war denn dein Highlight der Woche?
Die Woche ist noch recht frisch. Du hast es eben schon gesagt, ich schreibe im Moment ein Buch. Das heißt, ich lebe sehr zurückgezogen. Ich lebe unter einem Stein und gucke sehr viele Podcasts, schreibe, dann gucke ich wieder einen Podcast. Und ich bin ein Riesenfan von Robert Sapolsky. Das ist ein Neurowissenschaftler aus den Staaten. Und ich habe es ist ein sehr persönliches Highlight, aber ich habe endlich mal in einem Podcast von ihm mit, wie heißt er denn, Neil deGrasse Tyson, so ein Astrophysiker. Die haben sich also unterhalten und zum ersten Mal ist der Hund von Robert Sapolsky erschienen und sitzt neben ihm. Das gucken sehr, sehr viele Menschen. Und Robert Sapolsky ist der coolste Dude ever. Und alle Fans von ihm sind schon immer so, wann kommt der Hund wieder, der Hund? Und es ist so ein Golden Retriever. Und es ist einfach, es war wirklich mein Highlight. Bis jetzt habe ich sofort Screenshot an eine andere Person geschickt und meinte, endlich ist der Hund mal mit dabei. Das ist mein Highlight.
Das ist ein sehr schönes Highlight. Golden Retriever sind sowieso echt, also, sind Segen, oder?
Ja.
Manchmal, wenn es mir nicht so gut geht, dann gehe ich auf Insta und gucke mir Videos an von Golden Retriever.
Sehr gut.
So, sehr, insofern kann ich es sehr nachvollziehen. Sehr, sehr interessanter Sidekick.
Ja.
Einfach
genau.
Ein Hund.
Ja, genau, der Hund.
So,
ja.
Der beschwert sich auch nicht über Arbeitsbedingungen.
Der sah ganz glücklich aus.
Okay, sehr, sehr gut. Mein Highlight der Woche sind Erdbeeren.
Aha.
Ja, ganz, ganz profan, aber weil Erdbeeren, ich finde, die sind so ein Phänomen, man hat die schon so oft gegessen. Und trotzdem ist es immer wieder ein Flash. Also gute Erdbeeren, sagen wir mal so. Es gibt auch welche, da beißt mal rein und denkt so, könnte auch was anderes sein oder gar nichts. Aber wenn man so die erste gute Erdbeere im Jahr, dann ist das für mich immer so Kindheit.
Ja.
Und dann so gucke ich immer, ob jemand in meinem Umfeld ist, wo ich mit dem Wissen prahlen kann, dass er die Beere gar nicht die Frucht ist, sondern die kleinen Punkte da drauf. Genau. Sind dann meistens nur unter Fünfjährige oder so, die ich damit beeindrucken kann, alle anderen wissen es. Aber so, das macht mir immer ein bisschen Freude.
Das ist schön, dann freue ich mich schon auf mein zweites Highlight, nämlich die erste Erdbeere. Ich habe in diesem Jahr noch keine Erdbeere gegessen.
Ach, guck mal, dann hast du dein Highlight noch vor dir.
Ja, wunderbar.
Sehr schön. Okay. Und ich werde weiterhin Golden Retriever Sachen gucken und mich daran freuen. So, aber jetzt mal zu dir. So, du hast gerade schon ein bisschen was gesagt, deine Musikerinnen-Vergangenheit. Wie bist du denn zur Psychologie gekommen?
Ich wusste nicht, was ich machen soll nach dem Abi. Ich habe 98 Abi gemacht und habe erstmal Philosophie studiert. Dann habe ich Sounddesign, sowas ähnliches wie Sounddesign, also Sound Engineering studiert, habe das aber auch, also habe alles abgebrochen. Erstmal nur scheitern, nichts hat so richtig geklappt. Literatur habe ich noch studiert und so weiter. Und dann hatte ich sehr, sehr großen Liebeskummer, ne, so frühe, ganz frühe 20er war das, und habe selber eine Psychotherapie gemacht. Und so, also das ist auch sehr oft der Weg, wie Leute auch zur Psychologie finden. Habe das gemacht und habe gemerkt, das war eigentlich das, was mich an der Philosophie so interessiert hat, waren eigentlich die Menschen. Ich hatte noch nicht so viel Wissen über Psychologie und dann wusste ich, okay, that's it, ich werde Psychologin.
Okay, krass. Also aus der eigenen Erfahrung heraus gesagt, das ist eigentlich echt eine coole Sache, will ich auch können.
Genau. Und die Mehrzahl, also es ist jetzt schon eine Weile her, dass ich studiert habe, aber sehr, sehr viele der Studierenden hat auch gesagt, ja, irgendwann im Leben, entweder Mutter oder Vater vielleicht Psychologin oder Psychologe oder irgendwie, man kommt irgendwie in Kontakt und oft, also dadurch, dass man selber irgendwie eine Therapie macht, sich damit beschäftigt und so weiter, das ist gar nicht so unüblich.
Und warst du zu dem Zeitpunkt schon als Musikerin aktiv? Oder?
Naja, Punkband mit Freunden.
Das ist Musik. Für mich zählt das als...
Natürlich, ja, aber also in dem Vergleich jetzt zu dem, was danach für ein paar Jahre kam, war das halt, da war ich Hobbymusikerin, sehr passioniert.
Okay, aber du warst gehuckt von der Musik und das...
Schon immer, ja. Na klar, ja.
Okay, und später wurde es dann elektronischer, die Musik?
Die wurde kurzzeitig elektronisch. Ich habe mal Popmusik gemacht, elektronische Popmusik, ohne mich in elektronischer Musik auszukennen. Ich bin da wirklich wie die Jungfrau zum Kinde gekommen, bin da reingerutscht. Durch Zufall gab es einen Song, der erfolgreich war. Und dann musste ich mir entscheiden, mache ich weiter meine psychotherapeutische Ausbildung. Da hatte ich schon mein Diplom in der Tasche, auch schon 2 Jahre und war in der Weiterbildung zur Psychoanalytikerin und Therapeutin für tiefenpsychologische. Das sind immer so viele Psychobegriffe. Egal, ich war in der Therapieweiterbildung und dann kam also kurz mal, musste ich mich entscheiden, ob ich Musik mache oder diese Weiterbildung weitermache. Und dann habe ich gesagt, nee, okay, ich sattel jetzt um, nutze dieses Zeitfenster, ich mache jetzt mal hauptberuflich Musik.
Und jetzt hast du es ja geschafft, beides zusammenzuführen.
Ja, so. Genau. Das hat sich dann so ergeben, tatsächlich.
Ist dir das einfach so in den Sinn gekommen oder war es für dich naheliegend, weil das waren halt deine Interessenfelder und die hast du zusammengefügt oder gab es eine Initialzündung? Oder?
Nee, das lag dann, also das war sehr naheliegend natürlich. Ich wusste 2014, dass ich eine Privatpraxis sozusagen eröffne. Also ich bin keine Psychotherapeutin, die mit der Kasse abrechnet, auch bis heute nicht, sondern zu mir kommen Selbstzahler oder ich werde beauftragt von Firmen. Das ist natürlich auch oft der Fall. Und ich wusste damals, okay, wenn ich jetzt in eine beratende Tätigkeit gehe als Psychologin, mit wem will ich eigentlich ganz gerne zu tun haben? Natürlich mit den Leuten, die mir auch sehr nahe sind. Und das sind Musikschaffende, ganz klar.
Mhm. So ein Psychologiestudium ist natürlich jetzt kein Wochenendseminar, da muss man auch erstmal durchkommen. Was hat denn dir da geholfen, das durchzuhalten? Weil, ne, wenn du die Musik auch gehabt hast, dann ist ja die Verlockung groß zu sagen, ach, ich gehe den Weg, den ich schon habe, ich gehe die Musik lieber weiter, weil das andere ist mir zu anstrengend.
Ich wusste, dass ich mit der Musik, ich bin keine ausgebildete Musikerin. Überhaupt nicht. Ich kann noch nicht mal richtig ein Instrument irgendwie beherrschen. Ich kann elektronische Musik so ein bisschen produzieren, was man so kann irgendwie. Und gesungen habe ich, aber ich wusste, das ist jetzt nichts, wo ich meine Zukunft wirklich drin sehe. Und durchgehalten im Studium, ne, das Diplomstudium war lang und hart und Statistik und lauter Sachen, die man nicht lernen will. Und dann aber auch sehr viele Sachen, die man auf einmal sehr gerne lernen will. Mich hat mein Interesse da reingezogen. Ich habe alles verschlungen, nicht alles, die Statistik, die lernt man mit. Ist auch gut, dass man die lernt, das ist wichtig. Aber das war eine sehr intrinsische Motivation. Wie auch bei vielen Musikschaffenden. Das ist eine intrinsische Motivation, die einen einfach reinzieht und mit Freude eigentlich erfüllt und etwas sehr Schönes ist.
Ja. Wenn wir da jetzt mal so drauf schauen auf den Bereich, mit dem du dich auseinandersetzt, ich zitiere mal von deiner Website, 34% der Touring-Professionals, also der auf Live-Tournee sich befindenden Musiker und Musikerinnen, leiden an einer klinischen Depression, 69% der Musikerinnen unter Ängsten. Sagen die Studien vor Corona, dass die Musikbranche sehr stressig und durchaus psychisch belastend ist, wissen zwar alle, die in ihr arbeiten, aber dass sie auch krank machen kann, wird glücklicherweise in der letzten Zeit immer offener besprochen. Was ist denn dein, wie kannst du den aktuellen Status quo zusammenfassen? Den Status quo in der Musikbranche, was die Awareness und den Umgang mit mentaler Gesundheit angeht?
Es hat sich sehr viel getan. Diese Awareness ist auf einmal aufgepoppt und das ist gut. Und die kam halt aus diesen Studien, die auf einmal in der Presse erschienen sind. Natürlich auch so Berichte, also in Interviews haben angefangen, berühmte Musiker und Musikerinnen darüber zu sprechen, dass sie also auch psychische Probleme haben. Das ist gut, aber dann gab es halt diese Studien. Du hast eben schon ein paar Zahlen zitiert. Da gibt es einige Studien schon. Und man hat halt gesehen, Moment mal, wenn wir Musikschaffende befragen, wie geht's euch eigentlich so mental, dann kommt raus, die leiden unter Depressionen und Ängsten. Und zwar exorbitant hohe Zahlen. Man muss da ein bisschen aufpassen, ob das Selbstauskünfte sind. Es gibt so Untersuchungen zum Beispiel von Help Musicians UK, eine Wohltätigkeitsvereinigung in UK. Da sind super hohe Zahlen für Ängste und Depressionen rausgekommen, also so 60-70% jeweils. Es sind aber Selbstauskünfte und es kann sein, dass Leute das überschätzen und eher angeben, sie haben eine Depression oder Angststörung oder aber auch unterschätzen. Es kann auch sein, dass jemand eine Depression hat und das gar nicht weiß, weil das irgendwie so ganz normal ist, dass es einem immer schlecht geht oder so. Und dann, wenn man noch ein bisschen genauer hinguckt und die zum Beispiel fragt, habt ihr schon mal wurde schon einmal eine psychische Erkrankung bei euch diagnostiziert, also wirklich diagnostiziert, raufgeguckt mit einer guten Diagnostik, dann gehen die Zahlen ein bisschen runter, sind aber trotzdem noch viel überdurchschnittlicher als in der allgemeinen Bevölkerung. Und dann hat man weitergeguckt, halt, ja, warum denn? Was ist denn da los? Was sind denn die Gründe eigentlich? Weil das, was sichtbar ist, sind Ängste und Depressionen, auch, muss man sagen, Suchterkrankungen oder Substanzabusus, ne, ist in der Musikindustrie wahnsinnig üblich halt, weil überall ist Alkohol, ne, es sind auch eine Menge Drogen im Umlauf. Aber so diese, also man sieht Symptome in Umfragen und dann fragt man sich, warum denn? Was ist denn da los? Und das hat die Musikindustrie, das war so ein Schock, also es ist ein guter Schock. Ne? Das ist gut, dass dann, dass es Artikel gab darüber, die halt ja mit der Headline einfach, den Musikschaffenden geht es total schlecht, denen geht es voll schlecht. Sowohl den Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen und wahnsinnigen Druck haben, also die sehr erfolgreich sind. Mhm. Das ist natürlich ein klitzekleiner Anteil von allen Musikschaffenden. Aber also alle berichten davon. Alle haben die gleichen Symptome. Man muss aber auch sagen, es gibt unterschiedliche Gründe. Wenn man wahnsinnig in der Öffentlichkeit steht, eine Menge Druck hat und einen Workload, der exorbitant ist, viel tourt und so weiter, hat man zwar auch Ängste und Depressionen, vielleicht eine Suchterkrankung oder was auch immer sich dann entwickelt, aber das hat ein bisschen andere Ursachen. Ne? Da ist auch eher Burnout, Überbelastung, Stress mit der Öffentlichkeit, sage ich jetzt mal, ne? Also in der Öffentlichkeit zu sein. Und die Musikschaffenden, die in diesen Umfragen gesagt haben, also diese großen Massen von Musikschaffenden, die jetzt vielleicht, also die sind nicht Multimillionär, so, sondern die leben vielleicht davon, sind jetzt nicht steinreich, aber die sagen halt auch, es geht uns wahnsinnig schlecht. Und das ist die Frage, warum? Was ist da los?
Ja, ich habe irgendwo gelesen, dass man als Musikerin dreimal mehr gefährdet ist, psychisch zu erkranken als in anderen Berufsfeldern. Ich weiß nicht genau, ob das eine belastbare Zahl ist, aber genau, warum ist das so? Ja. Was ist da los?
Diese Zahlen schwanken sehr. Und man kann auf jeden Fall valide sagen, dass man um ein sehr vieles höher das Risiko hat, an Ängsten und Depressionen zum Beispiel zu erkranken. Und dann ist es sehr interessant, wenn man die Musikschaffenden selber nochmal mehr fragt, was ist denn das, was euch belastet, dann kommt nicht raus, die Musik macht einen krank, das Musikmachen oder so. Ganz im Gegenteil, die sagen, das Musikmachen ist das Beste an unserem Job. Mhm. Wir lieben es, kreativ zu sein, Musik zu schaffen. Das ist auch psychologisch etwas sehr Heilsames, auch wenn man durch Höhen und Tiefen geht und das zum Beispiel in einem künstlerischen Werk verarbeitet. Super, das ist super gut. Darunter leiden die gar nicht. Das ist das Schöne an ihrem Job. Und die sagen, worunter wir leiden, ist das Umfeld, also letztlich muss man sagen, die Musikindustrie,
okay,
das Arbeitsumfeld. Na, und dann kommen auf einmal, also die Gründe, wenn man die erfragt, da merkt man, wow, das ist ein Arbeitsumfeld, was mega Stressoren behaftet ist. Da kommt eine Menge auf die Musikschaffenden, rasselt so herein an Anforderungen, an, ne, die berichten. Es ist, also ich finde, dass eine Sache total immer verschwiegen wird, wenn über Mental Health und Musikschaffende gesprochen wird. Die berichten natürlich so, ja, warum geht's euch schlecht? Ja, weil wir so viel Druck haben und weil es einfach sehr, sehr schwer ist, in der Öffentlichkeit zu stehen oder sich hochzuarbeiten. Es ist sehr viel Eigeninitiative, das ist auch eine wackelige Sache. Wie schaffe ich das überhaupt? Das sind sehr viel Ängste, ne? Daraus entstehen ja Ängste. Der Druck, also mit die meisten geben da an, dass sie einfach wahnsinnig Angst davor haben, irgendwie zu versagen, in der Öffentlichkeit zu stehen. Auch wenn man nur ein Instagram-Profil hat, wo, weiß ich, 500 Follower sind. Das ist trotzdem eine Öffentlichkeit.
Klar,
und wenn man sagt, ich bin halt Berufsmusiker, ich habe das studiert zum Beispiel oder ich mache das jetzt irgendwie zu meinem Beruf. Das ist, es wird immer schlimmer natürlich oder es kann immer schlimmer werden, der Stress und der Druck, wenn da 4,5 Millionen Follower sind, aber auch schon bei 1.000 oder 10.000 kann das sehr anstrengend sein. Und dann, was ich eben gesagt habe, eine Sache, die so vernachlässigt wird und die so übersehen wird, ist der Grund, der Hauptgrund. Der Hauptgrund, den die angeben, was so stressig ist für die. Was glaubst du, was es ist? Hast du eine Idee oder was könnte noch so sein?
Naja, wenn du sagst, ist es eigentlich nicht die Arbeit als solches, sondern es sind die Arbeitsbedingungen, so, dann ist das wahrscheinlich der geschäftliche Umgang miteinander, der menschliche Umgang miteinander in der Auswertung dieser Arbeit. Das heißt, wahrscheinlich mit Plattenfirmen, mit Managementfirmen, mit Bookingfirmen.
Da würde kann ich ja jetzt auch vermuten, eine Menge Druck entstehen, ne? Oder man sagt so, okay, yo, jetzt Verkaufszahlen gehen runter, Tschüssikowski. Mhm. Ne? Und man wird so gedroppt oder so.
Oder ich habe noch einen.
Ja.
Man selber. Der Anspruch, der Anspruch an sich selbst.
Ja, ja, da sind wir schon in einem Subbereich, sowas wie Perfektionismus oder so, genau, ein hoher Anspruch, ja. Aber da sprechen wir wieder über die, die schon mal ein Label haben, die überhaupt gedroppt werden können, sag ich mal, ja. Also genau, und wo da der Business-Umgang, der auch sehr rau sein kann im Musikbusiness und so weiter. Da sind wir wieder in dem kleinen, also wie bei so einem Eisberg, in der kleinen Spitze drin von den Leuten, die damit schon Geld verdienen.
Ja.
Der Hauptgrund bei diesen, also was die Musiker und Musikerinnen selber angeben, ist schlicht und ergreifend Geld. Es ist Geld. Und auch ich habe das bis jetzt immer so ein bisschen übersehen, weil da kommt immer so, ja, financial problems, money problems. Mhm. Und das ist eigentlich, das ist das Top-Ding, was die angeben. Und dann denkt man auch so, naja, den Musikern und Musikerinnen, denen geht es halt so finanziell schlecht. Das ist halt so, genau. Aber was ist denn mit der Mental Health?
Mhm.
Nein, das ist der Grund.
Gebt denen einfach mal auch ein bisschen Kohle für das, was sie tun, dann haben wir schon mal ein Problem beseitigt. Total interessant, weil eigentlich kann ich das hundertprozentig bestätigen. Ich war in meinem früheren Leben lange Zeit Musiker und auch auf einem professionellen Niveau, also mit Plattenvertrag, viel auf Tournee gewesen, Alben veröffentlicht, mit einer guten Aufmerksamkeit. Und tatsächlich genau das, was du sagst, war ein Punkt, nämlich Geld verdient haben wir damit nicht. Also wir waren 100 Tage im Jahr auf Tournee und dann musste man schnell wieder nach Hause, musste irgendeinen Job machen, um Geld zu verdienen, um seine Miete bezahlen zu können. Und das meine ich wirklich mit Plattenfirma, mit Management, mit Bookingfirma. Also schon auf einem professionellen Niveau. Und trotzdem hast du total recht, war eins der Hauptthemen, ja, wovon leben wir eigentlich?
Plus, man kann es nicht offen, oder man kann schon, aber die wenigsten sprechen darüber offen. Weil wenn das Album zum Beispiel oder die Karriere ganz gut läuft, dann sind wenige von den Musikschaffenden und Kreativen sagen dazu auch noch, hey, ich bin gerade auf Promotour, aber ich mache gerade miese eigentlich und so weiter. Ne? Das ist, man ist ja auch in einem gewissen Maß in einer Entertainment-Industrie, wo es auch darum geht, irgendwie eine gute Zeit zu haben, wenn man zu einem Konzert geht und so weiter. Ne? Und deshalb, das ist so schlimm, weil den Musikschaffenden selbst so ein bisschen der Mund verbunden ist, Und die selber, also manche sagen das schon, es gibt auch ganze Karrieren, die bauen darauf auf, dass sie Hartz-IV-Empfänger sind und ne, so im Rap zum Beispiel irgendwie, und da gehört das so dazu irgendwie, und die sprechen natürlich darüber, aber viele trauen sich nicht darüber zu sprechen, weil es diesen Druck gibt, dass man so tut, als wenn alles gut läuft. Ich will kurz was sagen, und zwar ich frage mal dich, was du glaubst, was in Deutschland Musikschaffende im Durchschnitt verdienen. Also hauptberuflich musikschaffend, studiert auch. Viele von denen haben studiert. Es gibt so Zahlen von der KSK, der Künstlersozialkasse und so weiter, oder vom Musikinformationszentrum. Was würdest du sagen, was so das Durchschnittseinkommen von Musikschaffenden ist?
1.200 Euro im Monat.
Im Monat? Es sind bei Frauen 13.000 Euro im Jahr und bei Männern 17.000. Wir haben einen riesigen Gender Pay Gap in der Musikindustrie. Und das ist natürlich ein Durchschnitt. Das bedeutet aber auch, wenn einer 1 Million im Jahr verdient und 10 null, dann haben die auch im Durchschnitt ein recht hohes Einkommen. Genau. Ja. Das heißt, wenige verdienen sehr viel und ganz, ganz viele verdienen sehr wenig. Und natürlich, als Psychologin, also das ist so Grundausstattung, dass man weiß, was Arbeitslosigkeit mit Menschen macht, was Armut mit Menschen macht. Das ist wahnsinnig anstrengend für die Psyche. Angst und Depression und Substanzmissbrauch. Es sind sozusagen Bad News, aber wir müssen darüber sprechen, wenn wir über mentale Gesundheit sprechen.
Ja, total. Vor allem, also wir sprechen ja mehr über mentale Gesundheit als halt eben über vernünftige Arbeitsbedingungen, die anständig vergütet werden. Und es hängt dann offenbar, was du berichtest, so eng zusammen. Ich kann das total bestätigen, was du gerade sagst. Ich kann mich aus meiner Zeit als Musiker wirklich gut daran erinnern, dass wir in Interviews saßen und dann wird man gefragt, so hey, und bei euch geht's ja gerade total ab und ihr seid ja die Durchstarter des Jahres. Und man freut sich darüber, aber man weiß ganz genau so, ja, aber trotzdem muss ich jetzt schnell nach Hause, um einen Job zu machen, um Geld zu verdienen. Ja. Und das wird nicht Musik sein, sondern es wird ein Job in der Gastronomie sein oder irgendwie sowas. Und tatsächlich, genau wie du sagst, ausgesprochen haben wir es nicht.
Ja.
So, weil man natürlich
das
auch
ist ein Tabuthema,
dieses,
natürlich, genau. Ne? Weil das ist auch eine ganz andere Agenda. Deshalb, dann dachte ich auch irgendwann, Moment mal, wenn die Musikschaffenden selber darüber nicht sprechen können, dann müssen es andere machen.
Ja.
Für die, weißt du? Und dann dachte ich, ah, Moment, hier ist vielleicht ein Slot gerade frei geworden, weil ich kann die Untersuchungsergebnisse und so weiter, ich kann darüber sprechen, ohne dass ich jetzt denken muss, ah, scheiße, jetzt hängt meine Karriere davon ab, weil ich selber als Musikschaffender erzähle. Übrigens, es gibt hier ein Riesenproblem, weil die Leute zu wenig verdienen und die einfach total krank werden. So. Und dann dachte ich, okay, warte mal, das ist eigentlich wichtig. Ja, und bevor jetzt, also es ist ja üblich, dass Musikschaffende nebenbei natürlich arbeiten, auch in Berufen arbeiten oder in Jobs arbeiten, wo sie sagen, ich mache das wirklich nur wegen des Geldes, wegen so. Mhm. Ne? Das heißt, dass es sehr viel, ja, wie soll ich sagen, Anpassungsfähigkeit, Flexibilität gefordert, irgendwie, wenn man als Musikerin und Musiker einfach Musik machen will. Es ist sehr, sehr kompliziert. Man muss sich clever aufstellen. Ich will jetzt nicht, dass, es würde mir leid tun, wenn die Leute sagen, oh mein Gott, ich habe jetzt noch viel mehr Angst. Es ist, weißt du, nur 3-4% verdienen mehr als 50.000 Euro im Jahr. Also Zahlen.
Jetzt wissen wir, mit diesem Anliegen oder mit der Erkenntnis ist natürlich, adressiert man nicht die Musikerinnen und Musiker, weil die sagen natürlich so, ja, nee, klar, ich würde gerne angemessener vergütet werden für meine Tätigkeiten, sondern man adressiert damit ja dann die Wirtschaft.
Yes.
So, das heißt, eigentlich, und da stößt du wahrscheinlich auf nicht so viele offene Ohren, weil je mehr die Musikerinnen und Musiker verdienen, umso weniger verdienen die anderen daran Beteiligten, richtig?
Genau, und dann ist das so, wie dass dann der Lauf der Dinge ist, die Menschen werden unzufrieden, die Menschen melden sich, die Menschen sagen, Moment, ist aber ungerecht, das passiert ja gerade. Und deshalb auch ein Hoffnungsschimmer am Horizont, nicht nur ein Hoffnungsschimmer, sondern eine wichtige Sache, es gibt zum Beispiel den Verband pro Musik, von Musikschaffenden für Musikschaffenden. Und das ist das, weil wir sind ja clever, die Musikschaffenden, wir sind ja clever. Wir finden Wege, Sachen anzusprechen, Sachen laut zu werden und so weiter. Und das ist super gut. Und dieser Verband oder Verein zum Beispiel, der aktiviert sich sehr, der
engagiert sich, ja,
für die Belange von Musikschaffenden und auch adressiert auch die Wirtschaft.
Mhm.
Genau.
Ist wahrscheinlich eine Sache, die man auf die gesamte Kreativwirtschaft skalieren kann, nehme ich mal an. Also weil all die großen Werbeanzeigen, die da draußen hängen, werden letztlich auch von Designerinnen und Designern gestaltet, die meistens nicht so gut bezahlt werden.
Ja, genau. Es ist wahnsinnig schwer, die eigene Kreativität, auch die musikalische Kreativität, in Geld umzuwandeln. Das ist schwer. Das heißt aber nicht, dass uns dabei die Freude verloren gehen muss oder soll. Denn es ist, also Musik ist wahnsinnig wichtig, ist sehr, sehr heilsam. Das Musikmachen an sich, bitte, ne, das ist wichtig, dahin zurückzukommen, zu sagen, Leute, macht Musik, wir brauchen das total. Wir brauchen das, damit ihr Sachen aussprecht, damit ihr, sehr kreative Menschen und musikalisch kreative Menschen haben oft das Bedürfnis, etwas Inneres auszudrücken, es in etwas zu verwandeln, sodass es, Musik ist nicht anfassbar, aber weißt du, dass es eine Gestalt annimmt. Und das ist unglaublich wichtig für den kulturellen Fortschritt, um Menschen zusammenzubringen. Also wenn man sich überlegt, was für ein Kulturerbe Musik ist, in der auch sogar einfach Popmusik, alle Arten von
total.
Musik, das ist total gut und wichtig. Also wir brauchen euch. Wir müssen als Gesellschaft auch mehr auf die finanzielle Lage der Musikschaffenden achten und halt auch auf die mentale Lage. Aber an sich brauchen wir Musik. Es ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Nur das wird halt auch oft, also man beutet sich dann selber aus. Und da bitte, liebe Musikschaffende, da bitte drauf aufpassen. Und hört euch das Interview mit Sebastian Krumbiegel zum Beispiel an, der ja eine Ahnung hat, irgendwie, wie es ist, diese Höhen und Tiefen und so weiter, und entwickelt eine Langzeitperspektive und seid clever dabei. Ihr müsst kompetent sein, das ist wichtig. Man darf nicht nur träumen, man soll auch träumen, das ist gut. Und wir lieben es, im Proberaum zu sein und sagen, yeah, und die neue Platte und so geil und so weiter. Und das ist alles cool. Aber dabei auch kompetent zu sein, zu wissen, wow, ich bewege mich da in einem High-Risk, High-Reward-Spektrum. Also es gibt ein hohes Risiko, nur wenige schaffen es. Aber wenn man es schafft, dann ist es exorbitant super, super geil. Man wird reich und so weiter. Dann kommen neue Probleme. Ne? Ich
mit dem Reichtum.
Sehr viele Leute. Ja, wirklich.
Ja, klar.
Ich berate sehr viele Leute, die in der Öffentlichkeit stehen. Und das ist dann auch echt kein Zuckerschlecken. Da kommen sehr viele gute Sachen zusammen und sehr viele sehr anstrengende Sachen. Aber dass man das weiß, so, da kommt etwas auf einen zu und ich rüste mich, ich suche mir Unterstützung, ich lasse mich da beraten und begleiten und es wird über Stock und Stein gehen.
Weil ja wahrscheinlich das selten in Persönlichkeiten zusammenkommt, dass man eine kreative Persönlichkeit hat und gleichzeitig halt aber auch eine geschäftstüchtige also es sind jetzt geradezu zwei unterschiedliche Seiten, also das Business zu bedienen und sich da zu behaupten und für sich einzustehen und dann halt aber eben auch die kreative Seite zu haben. Insofern, du rätst zu, holt euch Hilfe, holt euch Leute an die Seite und bietest ja selber diese Hilfestellung auch.
Ja, es gibt's natürlich, dass beide Interessen ineinander vereint sind in einer Persönlichkeit, also sehr hohe Kreativität und yo, wie mache ich Money, wie setze ich das alles um, wie läuft der Hase juristisch alleine, was man juristisch dann irgendwann wissen muss, alles, wenn man im Musikbusiness arbeitet als Kunstschaffende. Ich habe erlebt, dass es, und ich beobachte auch, dass es oft Karrieren gibt, wo eine Person sehr, also den kreativen Input gibt und eine andere Person, das kann auch ein Manager, Managerin sein, also es gibt andere Personen, die sagen, okay, und wir kümmern uns um, und es macht uns Spaß, darum zu kümmern, irgendwie, wie man wie der Hase läuft und wie wir das alles voranbringen. Das überfordert einen nämlich, wenn man das alles auch noch selber, wenn man praktisch Wirtschaft studieren muss oder Musikwirtschaft. Und das ist oft eine sehr gute Kombination. Mhm. Man muss nur auch aufpassen, will ich vielleicht auch einmal kurz sagen, es gibt sehr viele Seminare und so Sachen, wofür man dann bezahlen muss. Wir zeigen euch in 10 Schritten von 0 auf 1 Million oder 30 Millionen Streams. Mm. Da muss man aufpassen, an wen man da gerät. Also bitte mit Augen offen und einem guten, mit offenen Augen und einem guten Bullshit-Detektor solche Angebote scannen.
Also wenn ihr eine Band habt, dann holt euch als Bassistin eine BWLerin, als Gitarristin, die Buchhaltung kann, und als Schlagzeugerin eine Juristin.
Ja, oh, das wäre super cool.
Oder?
Ja,
das wär,
genau, okay. Da sind wir auch beim Thema Netzwerk. das Musikbusiness ist total gut vernetzt eigentlich und Leute, die erfolgreich werden, sind auch, also ne, Netzwerk macht viel, weil man eben sagen kann, okay, der und der kann das, die und die kann das, also schließt euch zusammen, das ist eh das Allerwichtigste, ne? Schließt euch zusammen, sprecht auch über die eure Ängste, das was, sprecht darüber, was ihr noch nicht wisst, über eure Unsicherheiten und so weiter. Das macht uns stark und es macht uns sogar so stark, dass wir Sachen bewegen können. Wir müssen nur uns gut zusammenschließen.
Okay, sind wir so bei diesen Aspekten und du hast auch schon gesagt, Geld ist einfach ein ganz großer Faktor. Über Geld wird nicht gerne gesprochen und so das Business-seitige, das passiert auch eher so am Tisch, statt sich auszutauschen. Ist es denn trotzdem gut, dass wir mittlerweile da sind, dass Musikerinnen und Musiker mehr über ihren mentalen Zustand sprechen, also und ihre psychischen Probleme oder Themen halt auch verbalisieren, sowohl in Interviews als auch in Songtexten? Ist es trotzdem eine gute Entwicklung?
Natürlich ist es eine gute Entwicklung. Die Kreativen sind oft diejenigen, die als erstes etwas aussprechen. Es wird ihnen auch zugehört. Eine Krankenschwester oder ein Krankenpfleger hat viel weniger Möglichkeit, an die Öffentlichkeit zu kommen. Es ist viel schwerer. Deshalb ist es ziemlich, also es ist auch ein normaler Prozess, dass die Kreativen auch in einem Land als erstes aussprechen, was gerade so an Tabubrüchen passiert. Ja, also wir sind diejenigen, die das aussprechen. Und das ist etwas Gutes. Das wird alles normalisiert. Passiert viel Aufklärung und so weiter. Also das ist schon etwas sehr Schönes, wo man aufpassen muss, ist, wenn Leute zu sehr daraus eine Marketingmasche machen, zum Beispiel. Ne? Da sind dann wieder die Businessleute im Hintergrund, die sagen, das Thema läuft gut, machen wir mal noch ein Album drüber und dann machen wir mal das. Da muss man drauf gucken. Das hat auch, das muss man ehrlich sagen, hat auch Vorteile. Mhm. Also, ne, weil es immer noch ein Thema ist, was wichtig ist.
Ich wollte gerade sagen, wir beschäftigen uns mit dem Thema auch, ne, dass man, es gibt Fälle, wo man denkt, so, ist das jetzt wirklich dein Thema oder wird es thematisiert, weil es vermeintlich gerade für Aufmerksamkeit sorgt.
Es ist eigentlich aber bei jedem Thema so.
Ne? Genau, es ist bei jedem Thema. Und wir kommen auch immer wieder zu der Erkenntnis, so, naja, lieber eine Person zu viel, die es thematisiert und an die Öffentlichkeit trägt, das Thema, als dass es verschwiegen wird.
Genau. Ja. Also ich bewerte das auf jeden Fall als positiv. Und es ist fast schon die Pflicht oder es ist eine große Chance von Kreativen, etwas auszusprechen, was davor noch nicht ausgesprochen werden darf.
Warum ist es denn eigentlich so, dass das jetzt so aufgekommen ist? Man hat ja das Gefühl, dass da einfach in den letzten Jahren mehr die Bühne dafür da ist, das zu thematisieren. Siehst du Zusammenhänge zu einer gesamtgesellschaftlichen Entwicklung? Oder?
Das ist eine gute Frage. Das ist ein großes Weitwinkelobjektiv, was man aufmachen kann. Also ich habe es erst bemerkt, als diese Studien rausgekommen sind. Da habe ich bemerkt, okay, jetzt fangen Leute an, darüber zu sprechen. Und ich glaube auch, dass es sehr, also natürlich sehr viel zu tun hatte mit dem Tod von manchen berühmten MusikerInnen. Das hat einen Anstoß gegeben, darüber zu sprechen. Was ist da los? Das ist ein zweischneidiges Schwert. Es ist natürlich gut, darüber zu berichten und es bringt Awareness im medialen Bereich. Das heißt, es erreicht viele Leute. Das ist schon etwas Gutes, aber andererseits werden dadurch natürlich auch sehr große Mythen geschult von den leidenden Kreativen, die sich die Depressionen haben und Suchterkrankungen. Das kann auch ein bisschen glorifiziert werden. Da muss man aufpassen. Das kann dann auch negativ wirken, nämlich indem Leute denken, so ist man ein berühmter, erfolgreicher Musiker. Ne?
Es gibt teilweise eine Romantisierung davon. Ne? Ja. Also auch, es gibt ja auch diesen Mythos von so richtig kreativ kannst du ja auch nur sein, wenn du leidest. So, wenn du Schlimmes durchlebst.
Genau, also ich will nicht für Individuen sprechen. Ich spreche dann immer über Forschung von Gruppen. Es kann individuell sehr unterschiedlich sein, aber man sieht, dass Kreative vor allen Dingen dann, also es gibt, ich sag's mal so, ich mach's mal ein bisschen breiter auf, weil es doch ganz interessant ist. Es gibt eine psychische Erkrankung, die tatsächlich auch in den Genen anscheinend von sehr kreativen Menschen verankert ist. Das ist die bipolare Störung, also die früher manisch-depressiv. Das sind Schwankungen, wo man sich sehr, sehr gut fühlt und wie eine Manie hat und sehr, sehr produktiv ist. Und dann geht's aber irgendwann runter und man rutscht in eine Depression und es geht einem überhaupt nicht gut. Kann auch sein, dass es einem relativ lange ganz normal geht irgendwie und dann fängt das irgendwie wieder an. Also das sind Stimmungsschwankungen, aber halt nicht nur Stimmungsschwankungen, sondern wirklich sehr große Ausschläge. Und da hat man gesehen, okay, hier, wenn man wirklich wahnsinnig große Stichproben nimmt, Millionen von Menschen und genetisch reinguckt, was haben die gemeinsam? Ah, die arbeiten in kreativen Berufen und die haben gewisse Gene, die einen dafür prädestinieren, dass man so eine manisch-depressive, bipolare Erkrankung entwickeln kann. Mhm. Das ist erstmal sehr interessant, aber wir wissen noch nicht, was ist, also wir wissen schon, es hat etwas mit, für die Nerds da draußen, mit Dopamin D2 zu tun und so weiter. Da will ich jetzt aber gar nicht einsteigen, sondern es ist schon einfach nur interessant zu sehen, dass wir, unsere Kreativität ist sogar in unseren Genen verankert. Wir können sozusagen nicht anders. Das hat etwas mit unserem Gehirn zu tun, wie wir die Welt sehen und so. Das heißt nicht, dass es irgendwie deterministisch ist, dass jeder, der kreativ ist, da irgendwie erkranken muss oder so. Überhaupt nicht. Sind kleine Einflüsse sind klar, aber man sieht, irgendwas ist da, es steckt etwas in uns. Und man sieht dann auch, wenn man sich anguckt, okay, über die Schwankungen, wann sind denn Kreative wirklich produktiv? Das ist eben nicht in der Depression. Depression killt Kreativität. Wenn jemand depressiv ist, dann in den meisten Fällen ist erstmal gar nichts los, außer dass die Menschen unglaublich leiden. Dann aber in den Phasen, wo es einem besser geht, wo man vielleicht so auf dem Weg ist in so ein Stimmungshoch und wo man sehr energetisiert ist, man nennt es auch hypomanisch, also noch nicht eine ausgereifte Manie, wo man wirklich dann gar nicht mehr schläft und weiß ich, wirklich manisch ist. Aber in den Phasen, wo die hypomanisch sind, da werden Kreative auf einmal mega, mega kreativ. Da geht's los. Mhm. Da verarbeiten die auch, was in der Depression gerade passiert ist eventuell.
Jetzt könnte man aber argumentieren, ja, es bedingt halt einander. Also wenn da halt vorher nicht die schmerzhafte Phase war, dann halt, dann nährt sich daraus, ne, wenn ich jetzt mal so die
ja, würde ich widersprechen. Mhm. Kunst wird aus allem Möglichen erschaffen und geboren. Wir sehen natürlich, dass Kreative negative Erfahrungen bewältigen und in eine künstlerische Form, wie auch immer, pressen, Musik zum Beispiel. Aber Kunst wird aus sehr, sehr viel unterschiedlichen Sachen geboren. Aus Tiefs, aus Erkenntnissen, aus allem Menschlichen, muss man sagen. Dazu gehört auch Depression natürlich und Stimmungsschwankungen. Aber man sieht auch Menschen, die, also Kreativität, besonders hohe Kreativität entsteht tatsächlich aus dem, nicht nur aus dem negativen, sondern auch aus den positiven Gefühlen und aus dem Mix von allem, was man so mitbekommt als Mensch. Und ansonsten, sonst gäbe es auch keine Happy Songs. Mhm. Ne? Wie viele Songs gibt es irgendwie, die etwas beschreiben, die eine schöne Sache beschreiben. Aber die Medien lieben natürlich die Depression und der Künstler oder die Künstlerin, der es sehr, sehr schlecht geht. Es ist einfach eine sehr gute Schlagzeile, muss man sagen.
Das heißt, du würdest sagen, wenn ich jetzt als Musikerin oder Musiker gefährdet bin, dieser Versuchung zu erliegen, so, je mehr Schmerz ich habe, umso mehr Kreatives kann ich entstehen lassen, würdest du sagen, so, nee, öffne mal die Augen. Das kann nämlich, der Nährstoff für deine Kreativität ist überall.
Ja, so. Genau. Sehr hochkreative Menschen haben eine Persönlichkeitsfacette, die ganz interessant ist. Die neigen dazu, sehr in sich selber hineinzugucken und sich selbst zu reflektieren. Die gehen nach draußen und suchen Informationen und beschäftigen sich mit Sachen. Das macht denen Spaß. Und dann gehen die pendeln so, dann gehen die in so eine Innenschau, eine innere Reflexion. Die denken über Sachen nach. Das kann negativ sein, muss es aber nicht. Viele, viele sehr interessante und gute Erkenntnisse kommen daraus. Und da muss man also, wenn jetzt jemand da draußen sagt, jo, das mache ich ganz viel, ich denke sehr gerne über mich selber nach, das ist wichtig, dass man den inneren Raum beobachtet und guckt, was taucht denn da auf? Oder biege ich zum Beispiel in sehr, sehr negative Gedanken ab? Oh, da muss ich aufpassen. Aber die wirklich, also Kreativität entsteht aus dem Mix der Selbstreflexion, der Innenschau, das Innen und Außen und so weiter. Das ist kreative Menschen haben eine sehr komplexe Persönlichkeit, also sehr vielschichtig. Deshalb werden die auch so oft missverstanden. So, bin ich Intro oder extravertiert? Bin ich das oder das? Und das ist genau das Interessante, was auch Mental Health in der bei Musikschaffenden, weshalb die so resilient sein können und oft sehr resilient sind, ist, weil sie so viele Facetten haben, dass sie daraus etwas, die sind sehr flexibel, auch sehr flexibel im Leben.
Und ich würde jetzt sagen, dass kreative Menschen wahrscheinlich generell sensitiv sind, also halt halt Antennen haben für Umfeld und halt wahrscheinlich Stimmungen und Atmosphären stärker aufnehmen als andere Menschen.
Man kann es pauschal, es gibt wenig Untersuchungen dazu, wenn jemand was kennt, bitte an mich weiterleiten. Ich kann jetzt nicht mit einem Forschungsergebnis um die Ecke kommen, das sagt, 80% der Kreativen oder Musikschaffenden sind hochsensibel oder so. So etwas gibt es nicht. Aber alle Menschen, die sich mit sehr kreativen Menschen beschäftigt haben, also Psychologen und Psychologinnen, die kommen zu dem Ergebnis, dass tatsächlich eine hohe Sensitivität tatsächlich vorhanden ist. Es ist nur sehr schwer, wie willst du das messen? Ne? Das ist sehr schwer zu messen, aber das ist so, genau. Und deshalb muss man besonders gut auf sich aufpassen, tatsächlich.
Kann man das eigentlich alles nochmal differenzieren, so nach Genre? Also es gibt ja beispielsweise, also weiß ich nicht, im Doom Metal hast du andere Texte oder im Genre wie Hip-Hop wird dann auch gerne nachgesagt, dass es halt toxische Männlichkeitsbilder vermittelt. Und ich denke dann übrigens immer, also ich höre manchmal dann auch sehr, sehr gerne Battle Rap und einfach total Texte, die eigentlich überhaupt nicht in Ordnung sind. Denk dann aber immer an die Menschen, die das schreiben und denke so, das ist ja ein Prozess, das ist ja nicht schnell gemacht. Das heißt, du beschäftigst dich von früh bis spät echt mit einer Menge Negativität und haust eigentlich immer nur drauf auf das Schlechte, was du bei anderen Menschen siehst. Und das hat ja wahrscheinlich auch eine Rückwirkung auf dein eigenes Empfinden. Ich bin übrigens sehr dafür, dass man das Genre Love Rap mal einführt. Aha. Weißt du, wo man denn nur irgendwie so, ey, ich respektiere voll, wie du dich nach oben gekämpft hast. Ich finde es mega. Ich mag auch deinen Style.
Im Battle Rap
gibt's. Ja, okay, so finde ich voll schön. Und ich würde auch gerne deine Mutter mal kennenlernen, weil die hat dich großgezogen und echt Respekt dafür und so. Weißt du, mehr Love Rap. So, also was hat das für Auswirkungen? Die Art von Texten, die ich mache, also genau, Stichwort Negativität in Texten, das, also so möchte ich nicht durch den Tag gehen. Das hinterlässt mich ja dann wahrscheinlich auch unglücklicher, als wenn ich Happy Songs schreibe, oder?
Ja, das heißt, also da gibt es jetzt auch keine Studien zu, aber das heißt, man kann sich als Musikschaffende sehr gut überlegen, was zum Beispiel die eigene Persona ist. Bin ich Battle-Rapperin, die den ganzen Tag andere Leute zerstört und weiß ich was? Oder habe ich irgendwelche anderen Inhalte? Das ist sozusagen also Inhalt. Überlegt euch das tatsächlich auch gut. Und was ist die Persona, mit der ich in die Öffentlichkeit trete? Und wie viel von dieser Persona, ja, wie ich auf Instagram bin und so weiter, wie viel ist da vom Privaten noch mit drin? Habe ich sehr oft Leute, die sich das gut überlegen müssen, was trage ich an die Öffentlichkeit? Also in meiner Beratung habe ich oft Leute. Genau, das ist ein guter Tipp, sich das zu überlegen. Denn man beschäftigt sich tatsächlich damit. Und es gibt auch die Möglichkeit, dass man als Musikerin in der eigenen Persona sich sehr gefangen fühlt. Das muss aber nicht nur Doom Metal sein, irgendwie, wo es ein bisschen, naja, ich würde gar nicht sagen, dass das so negativ ist. Ich höre eigentlich ganz gerne Doom, aber anyway. Also es kann sein, dass man sehr, sehr melancholische, sehr traurige Songs schreibt und auch immer live immer wieder in diese Gefühle reingeht. Es kann aber auch sein, dass Leute sehr darunter leiden, dass sie immer happy, immer fröhlich, immer nett zu allen und super nett und so weiter. Da habe ich auch schon einige Leute bei mir sitzen gehabt, die gesagt haben, ich habe keinen Bock mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann auch nicht immer Spaß und immer, ne?
Ist wie die Comedians, von denen immer erwartet wird, dass sie im Privatleben auch ständig lustig sind und alle unterhalten. Ne? Und auch sagen so, ey, ich bin auf der Bühne, so ist das meine Rolle, aber nicht zwangsweise in meinem Privatleben.
Es gibt Studien über Comedians sogar, die zeigen, dass die unter den Kreativen besonders im Privaten zum Beispiel sehr introvertiert eigentlich sind. Die gehen auf die Bühne und können extravertiert sein und sich, ne, das ist auch ein Job und denen macht es Spaß, aber im Privaten sind die eher so, stehe an der Wand an der Party und schlänge mich da so lang, bitte sprecht mich nie an.
Ja, aber die Erwartung, die an sie herangetragen wird, ist dann eine ganz andere, ne? Und kann natürlich voll nerven und eine Belastung sein.
Und es lohnt sich, das am Beginn auch einer Karriere zu überlegen, ne? Womit, was für Inhalte möchte ich haben und was möchte ich darstellen?
Das finde ich echt super spannend. Also dieser Hinweis, weil wir leben ja auch in einer Zeit, wo alle rufen nach Authentizität und wo auch oft gesagt wird, da sind Menschen erfolgreich mit dem, was sie tun oder bekommen Aufmerksamkeit für das, was sie tun, weil die sind ja so authentisch. Dass da aber trotzdem Grenzen gezogen werden sollten zum eigenen Schutz, finde ich einen sehr, sehr guten Hinweis. Ne? Dass man sagt irgendwie so, hey, auch wenn du eine sensitive, verletzliche Person bist, heißt es nicht, dass das dein in 100% dein Konzept sein muss und du das in 100% in die Musik packen musst, damit du damit halt irgendwie Gehör findest. Das finde ich einen sehr guten Hinweis. Zumal daraus ja auch echt eine gefährliche Ambivalenz entstehen kann, ne? Dass das so vielleicht mein Leid, das ich nach draußen trage, tut Menschen da draußen gut, die das hören, weil sie sich darin wiederfinden und dann bekommt man viel Dank dafür. Ey, danke, du gibst mir das Gefühl, ich bin nicht alleine, danke für diesen Song. Aber es führt dann zu dem Druck, dass man das weiterführt und sich immer mehr offenbart in der Öffentlichkeit, was ja auf Dauer nicht gut ist.
Oder der Druck, sagen auch viele, dass sie sagen, ich kriege so viele Nachrichten jetzt von, ich habe dieses und dieses Thema, zum Beispiel Suizid oder Depression oder Angst. Ich kriege so viele Nachrichten jetzt in meiner Inbox von Betroffenen, und die sind halt keine Psychologin und die sagen, das überfordert mich. Habe ich schon einige Leute gehabt, die gesagt haben, so, wow, okay, was soll ich jetzt machen? Wie soll ich denn damit umgehen? Und so, ne? Ja, also sich das gut zu überlegen, ne? Auch das Internet vergisst nicht. Was sind Selbstoffenbarungen, die ich raushaue? Also, das lohnt sich darüber, ein bisschen so nachzudenken, okay, was für eine Karriere will ich denn da gestalten? Wen gestalte ich denn da? So ein Avatar. Wir alle haben Avatare.
Ja.
Ja, digitale Avatare, die durch die Welt, durch die digitale Welt gehen. Und sich das zu überlegen.
Ja, und auch da wieder ähnlich wie der Ruf nach einer angemessenen, besseren finanziellen Vergütung der Tätigkeit, ein Appell an die Industrie. Ne? Also ihr habt auch, ihr müsst da auch eine Schutzfunktion übernehmen. Also das eine ist ja, dass die Personen das klar aus sich selber heraus irgendwie schon Bewusstsein schaffen müssen oder sollten, dass sie da auf sich aufpassen. Aber auch die Menschen, die dann die kreativen Output verwerten, haben auch eine Verantwortung, finde ich.
Absolut.
Also zu sagen, so wie wir quetschen die Person hier nicht aus, weil, hey, super, da geht's gerade nicht so gut. Da schreibt sie immer die besten Songs. Mhm. Und auch zu sagen, so, nee, das ist kein nachhaltiges Konzept.
Exakt, genau. Da muss man sehr gut, ne, das ist dann der zweite Schritt, mit wem arbeite ich eigentlich zusammen? Begebe ich mich in die, ich sage es erstmal ganz plakativ, in die Schlingen und die Schlangengrube der Majors, wo es dann tatsächlich, ne, das ist Musikbusiness, da geht es um Zahlen. Punkt. Das geht um Zahlen. Unter Umständen will ich jetzt nicht, ne, das ist jetzt ein Klischee, es gibt sehr, sehr nette Leute und sehr auch korrekte Leute und menschlich total korrekte Leute, die natürlich bei Majors arbeiten, aber sich das zu gucken, wenn das Arbeitsumfeld, das ist in jedem Beruf so, das Arbeitsumfeld, mit wem habe ich zu tun, was wollen die Leute von mir und was ist eigentlich so wo wollen wir hinsegeln, sich das auch gut zu überlegen, mit wem will ich mich umgeben.
Ja. Du hast es schon angesprochen, es gibt Organisationen, die sich da auch einsetzen. Wir haben jetzt gerade das viel erlebt, Gewerkschaften, die sich für die Bahnmitarbeiterinnen einsetzen und bessere Arbeitsbedingungen aushandeln. Im ganz großen Rahmen gibt es das halt eben in der Kreativbranche und auch in der Musikbranche nicht.
Naja, es gibt Verdi zum Beispiel, die auch viel machen und es gibt auch einzelne Leute, die in unglaublich vielen Vorständen sind zum Beispiel alles, was, wie heißt der, Matthias Hornschuh macht. Ein Typ, der sich super gut auskennt und der, ne, das, da verlasse ich sofort meinen Kompetenzbereich, wenn es wirklich darum geht, um GEMA-Vergütungen, Spotify-Vergütungen, Gesetze zu KI und so weiter. All das, was wichtig ist für die Kohle, für das, was Leute verdienen. Da gibt es sehr, sehr kompetente Leute, denen man wirklich zuhören kann, wenn man sich dafür interessiert. Und das Wichtige ist, sagt auch der Matthias Hornschuh immer, es ist immer das Gleiche, was die Leute sagen. Leute, schließt euch zusammen. Wir machen das zusammen. Wir sind nicht alleine und haben Angst irgendwie, oh Gott, wie soll es weitergehen mit unserer Zukunft und so weiter, sondern wir schließen uns zusammen und dann machen wir was. Wir sind kreativ. Also, wir haben eine Menge Power eigentlich. Auch vor allen Dingen die Leute, die große Masse, die halt nicht Millionen verdient, sondern ja, die einfach, wir sind Musiker und Musikerinnen.
Und eigentlich, also es leuchtet so ein und wir haben das eigentlich in allen Arbeitsbereichen, dass wir darüber reden, wie ist nachhaltiges Arbeiten möglich. Also was es schon ewig gibt, sind wahrscheinlich exakt genaue Abmessungen von Schreibtischgrößen und Höhen und wie haben wir die richtige Arbeitshaltung, damit der Rücken lange durchhält. Mal abgesehen davon, dass natürlich mehrstündiges Sitzen jeden Tag sowieso immer schädlich ist. So, aber eigentlich leuchtet es ja total ein, allen zu sagen, so, hey, wir müssen die Quelle des Produktes, nenne ich es jetzt mal, also die Kreativen so gut wie möglich behandeln, damit es eine Nachhaltigkeit hat. Damit wir möglichst lange was von diesen Menschen, die Kreatives schaffen, haben. Warum passiert es trotzdem nicht so?
Weil der Laden läuft. Auch von den 3% von den Musikschaffenden, die wahnsinnig viel verdienen, die schmeißen den Laden. Mhm. Da geht, man sagt immer, die Schere zwischen Arm und Reich geht auf. Wow, und da sehen wir es wirklich. Da sehen wir es echt. Und solange, also Taylor Swift zum Beispiel, ohne, also ich will gar nicht Taylor Swift haten, überhaupt nicht, aber das ist einfach das Phänomen, dass die halt einen richtig großen Anteil am Musikmarkt hat. Mhm. So, das ist ein eigenes Unternehmen schon. Und der Laden läuft. Und das läuft, solange es läuft, bis andere Leute unzufrieden werden. Also die große Masse sozusagen sagt, okay, Moment mal, bei uns kommt jetzt zu wenig an. Ne? Ihr habt das vielleicht mitbekommen auch. Spotify schüttet nicht mehr aus unter 1000 Streams pro Jahr und so weiter. Dafür gibt es auch Gründe, muss man auch sagen. Es ist jetzt nicht nur super, super negativ. Es gibt auch Sachen, die, also they have a point natürlich, aber trotzdem im Großen und Ganzen läuft es so lange, das läuft, bis Leute wirklich unzufrieden sind. Okay. Und drüber sprechen. Und letztlich, um was zu bewegen, muss man auch, das muss man dann auch aushalten können, auch Druck auf Leute ausüben. Auf Unternehmen, jetzt auf Leute, auf dich.
Auf irgendwelche Leute. Auf
Unternehmen und dann müssen sich die Verantwortlichen damit auseinandersetzen. Und das machen, ich finde es auch sehr gut, dass sich Leute dafür engagieren, die dann kompetent sind. Das ist das, was wir machen können. Wir sind nicht nur hilflos, ne? Das ist das Wichtige.
Ja. Okay, also solange wir auf 1 Million leidende Musikerin eine erfolgreiche kommt, solange läuft der Laden. Aber eigentlich haben die 1 Million eigentlich so viel Macht, wenn sie sich organisieren und sich zusammentun und sagen, hey, ohne uns wird es keine nächste Taylor Swift geben.
Genau, oh, jetzt stiften wir ja schon fast eine Revolution an.
Ja, aber ist auch nötig. Also es ist ja, das ist ja wirklich wieder ein Beispiel, wo halt nach hinten geguckt wird und gesagt wird, haben wir schon immer so gemacht, Luft, da bleiben wir dabei. Und nur, genau wie du sagst, durch Entstehung von Druck und Gegenwehr kann sich daran was ändern.
Genau.
Und wenn das hier der Anstoß sein sollte, dieser Podcast, dann ist das doch wunderbar.
Wie gesagt, da sind noch sehr viel, also da sind Leute, die sehr viel kompetenter sind als ich in diesen politischen Sachen. Ich bin Psychologin für Musikschaffende und deshalb, ne, wenn ich gefragt werde, was sind denn die Gründe, weshalb geht's denen denn schlecht, kann ich das nicht ausklammern. Sonst würde ich auch den wichtigsten Teil der Forschung weglassen. Und das kann ich nicht. Ich muss die Bad News überbringen, damit sich etwas verändern kann.
Hey Franziska, einer muss es sagen. eine muss es raushauen, weißt du, damit irgendwie alle anderen. Ja, zum Glück bist du nicht die Einzige. Sehr gut. Neben der Industrie gibt es natürlich auch noch eine Verantwortung bei der Öffentlichkeit, also bei den Rezipienten. Und ich finde insbesondere auch bei den Medien. Ne? Was stellt man nach vorne? Also stellt man die negativen, die tragischen, die schmerzhaften Geschichten nach vorne oder tut man das nicht? Also, und da gibt's ja auch so die Leichtigkeit, gerade in der Popmusik hat ja oft einen sehr negativen Charakter, ne? Das ist dann halt irgendwie so, naja, das ist ja keine hohe Kunst und so, das ist halt happy, happy, so, sondern die Konzentration findet dann oft eher statt, dahin zu schauen, wo die Tragik ist, wo es Menschen schlecht geht und eher da knallende Headlines draus zu machen. Oder wie beobachtest du das?
Ja, Klatsch und Tratsch und so weiter, ne? Die Geschichte um den Song herum, das kann auch ein Promo-Tool sein natürlich, aber wenn man sehr, sehr berühmt ist, können die Medien fast machen, was sie wollen. Ne? Alles, was man selber schon preisgegeben hat in der Öffentlichkeit, darüber kann berichtet werden. Das verletzt dann kein Persönlichkeitsrecht mehr oder nur noch sehr selten. Und dann ist die Verantwortung bei den Medienschaffenden. Und da gehe ich jetzt mal doch tatsächlich auf eine menschliche Ebene, weil das sind ja keine Maschinen, noch nicht, das ist noch keine KI, die das generiert, die News um die, was ist der neueste Trennungssong, was ist da wohl passiert, hat sie eine Depression und so weiter. Sondern das sind Menschen, die das entscheiden, jo, da machen wir eine Story zu, das wird gut. Das sind aber auch Menschen, Medien, was ist das? Das sind Menschen, die unter Druck stehen, die eine gute Story haben wollen, weil davon ihr Arbeitsplatz abhängt oder weiß ich, ne, ihre Karriere und so weiter. Und das finde ich sehr gut, wenn da erstmal wir können reflektieren, ja, habe ich vielleicht auch so ein bisschen Sensationsgier oder so? Womit beschäftige ich mich denn? Wir geben den Medien ja auch Geld und Aufmerksamkeit und Klicks und Views und so weiter. Und selber zu sagen, okay, ich ziehe mir das nicht rein. Ich schütze die Leute durch meine Nicht-Aufmerksamkeit oder auch Gegenwind zu geben und zu sagen, könnt ihr mal bitte, was soll das jetzt, dass das auch noch ausgeschlachtet wird und so weiter? Weil dann sind irgendwann Leute wirklich getrieben von den Medien. Und wir haben ja schon oft gesehen, was das für Auswirkungen hat, wenn jemand medial, wenn alles außer Kontrolle läuft.
Ja, ja.
Schrecklich.
Wir hatten in unserer letzten Sonderedition Suizidprävention, da hatten wir eine Doppelfolge genau zu dem Thema, nämlich Storytelling, Verantwortung der Medien. Und wie viel Wert darin liegt, wenn man halt eben Geschichten positiv erzählt.
Ja. Ne, also die Folge habe ich gehört und fand sie psychologisch exzellent. Wirklich exzellent. Ich habe selber auch ganz viel gelernt. Es war auch ein Hammer-Experte. Und ich habe sehr viel gelernt. Und was du eben gesagt hast, ne, wie Medien kompetent umgehen können. Diese Richtlinie von der WHO, also kleine Empfehlung. Genau. Da kann man wirklich was lernen in der Folge. Ganz, ganz, ganz toll.
Ja, cool. Kann man nachhören. Ist überall zu finden. Franziska, das war total interessant.
Mir hat es auch Spaß gemacht.
Das ist schön. Hatten wir beide eine gute Zeit. So soll es sein. Voll gut. Ich habe eine Sache noch. Wir haben jetzt nämlich noch eine zweite neue Rubrik hier in Kopfsalat, nämlich ein Lieblingssong oder ein Song, der dir gut tut. Hast du einen Song mitgebracht, wo du sagst, so, der bedeutet mir was, den möchtest du gerne auf unsere Playlist setzen?
Ja, älterer Song. Und zwar schlicht und ergreifend The Cure, Love Cats. Das ist ein sehr...
Toll.
Ja, ich finde den einfach, das ist so, yes, warum nicht Love Cats? Das ist, finde ich gut. Ist mir so ganz spontan eingefallen, why not?
Voll, was verbindest du damit?
Darüber spreche ich nicht.
Okay, verstehe. Aber offenbar nur Positives.
Ja.
Das ist schön. Das ist schön. Ich setze auch bei jeder Folge immer noch einen Song drauf. You Got Me Hypnotized. Kennst du den Song?
Es gibt einen Song von einem Rapper, der heißt You Got Me Hypnotized. Und es gibt ein Lied von Sophie Alice Baxter, aber das heißt Hypnotized.
Dann meine ich noch ein anderes.
Du meinst von Oliver Kolecki featuring Fran.
Richtig.
Oh Gott. Ja, das ist ein Song, den ich mal gemacht habe.
Ja.
Kannst du gerne raufmachen. Das ist, also, why not? Für mich ist der Song natürlich mit komplexeren Erinnerungen verbunden, sage ich mal so. Aber insgesamt bin ich sehr froh, dass der Song auf so große positive Resonanz gestoßen ist. Und viele Leute sagen wirklich, ja, ich weiß genau, da war ich, ne, das war 2009, ist schon Ewigkeiten her, da habe ich das und das gemacht, das ist so ein Sommergefühl und so weiter. Why not? Wenn es euer Love Cats ist, dann go for it.
Ja, ich würde es nicht draufsetzen, wenn es nicht tatsächlich ein Song wäre, der was Besonderes für mich ist. Also jetzt nicht nur, weil du daran beteiligt bist, sondern weil es ein Song ist, der wirklich halt eben durch Zufall zu mir gekommen ist und jedes Mal, wenn ich den höre, der mir wirklich ein ganz, ganz warmes, schönes Gefühl gibt und ich finde gerade auch die, also alles, der ist so stimmig und der zieht mich in eine besondere, ganz gut tuende Atmosphäre rein und
das freut mich.
Das ist schön.
Let's play.
Die Songs findet ihr dann auf unserer Spotify-Playlist, die heißt Kopfsalat Songs. Ihr könnt uns auch gerne mal schreiben, welcher Song euch was Besonderes bedeutet und warum. Das könnt ihr entweder bei Insta schreiben oder ihr schickt eine Mail an kopfsalat@frnd.de. Da freuen wir uns sehr drauf. Wenn euch dieser Podcast gefällt, abonniert ihn gerne, empfehlt ihn weiter, kommentiert, folgt gerne auch unserem Instagram-Account. Freunde fürs Leben, schaut euch unsere Formate auf YouTube an. Da gibt's Bar Talk, da gibt's Laut gedacht. Und vor allem bitte passt auf euch auf und auf euer Umfeld. Reden kann helfen. Man muss auch nicht immer was sagen. Zuhören ist nämlich auch eine hohe Kunst. Davon kann die liebe Franziska wahrscheinlich auch ein Lied singen, wie wichtig Zuhören ist.
Das mache ich sehr oft und sehr lang natürlich am Tag.
Franziska,
und das macht mir aber Spaß auch. Ich höre gerne zu.
Danke, dass du da warst.
Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. See you.
See you. Mir bleibt jetzt eigentlich auch noch eins zu sagen. Tschüss. Tschüss.
Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr selbst unter einer Depression leidet oder Freunde, Verwandte und Bekannte, dann geht zum Hausarzt. Infos zu weiteren Anlaufstellen und Krisenberatungen findet ihr auf der Homepage von Freunde fürs Leben auf frnd.de. Dort könnt ihr den Verein und damit auch diesen Podcast mit Spenden unterstützen. Wenn euch unsere Themen interessieren, dann hört doch auch mal in den anderen Podcast von Freunde fürs Leben rein. In Bar Talk spricht Moderator Markus Kafka mit prominenten Gästen über schwierige Themen wie Depressionen und Suizid. Aber auch über Lebensfreude, Inspiration und die Reise zu sich selbst. Bar Talk gibt's überall, wo es Podcasts gibt und auf der Homepage von Freunde fürs Leben unter frnd.de/podcast.
Was glaubt ihr denn, was ihr seid? Verdammt nochmal. Verrückt oder sowas? Ihr seid es nicht.
Kopfsalat. Der Freunde fürs Leben Podcast.